Herr Professor Tück, die Pius-Brüder wollen nun doch nicht in einen theologischen Dialog mit dem Vatikan eintreten, weil sie nicht an eine Einigung glauben und sich an drohenden Strafmaßnahmen stoßen. Die negative Antwort kam jetzt recht zügig nach einem Gespräch der Pius-Bruderschaft und dem Vatikan. Hat Sie die Schnelligkeit und Deutlichkeit der Absage überrascht?
Ja, schon. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass nach der Offerte von Kardinal Fernandes nochmal ein Reflexionsprozess innerhalb des Rates der Pius-Bruderschaft stattfinden würde. Denn immerhin hat Kardinal Fernandes das Instrument der abgestuften Zustimmung zu den Konzilsdokumenten ins Gespräch gebracht. Aber auch das scheint den Pius-Brüdern nicht hinreichend zu sein, sodass sie quasi von weiteren theologischen Klärungen absehen. Das ist schon erstaunlich. Ja.
Wie gesagt, glaubt ja die Pius-Bruderschaft nicht, dass ein Austausch über theologische Streitpunkte etwas bringen wird. Ist es da nicht auch einfach ehrlich, dass man auch vom Vatikan her sagt, wer das Zweite Vatikanische Konzil nicht akzeptiert, mit dem lohnt einfach diese Diskussion nicht?
Ja, in der Tat sind ja schon jahrelange Diskussionen geführt worden ohne ein Ergebnis. Meines Erachtens gibt es jetzt drei Szenarien, wie es weitergehen kann. Zum einen könnte es sein, dass also die Pius-Bruderschaft am 1. Juli die Bischofsweihen ohne Erlaubnis des Papstes vornimmt. Das wäre der Weg ins Schisma. Zweitens wäre möglich, der Papst ermäßigt, um ein Schisma abzuwenden, noch einmal die Bedingungen, um doch noch eine lehrmäßige Einigung voranzutreiben. Da wäre die schon erwähnte abgestufte Zustimmung zum Konzil ein Weg. Meines Erachtens wäre der Preis zu hoch. Und drittens wäre es auch vorstellbar, dass Papst Leo die pastoral elastische Haltung von Papst Franziskus einfach verlängert und die Pius-Bruderschaft weiter in einer irregulären Grauzone agieren lässt, um eben das Schisma quasi zu verhindern. Man muss sich einfach klar machen, ein Papst hat als Worst-Case-Szenario immer ein Schisma vor Augen. Er ist der Brückenbauer, er muss die Einheit der Kirche garantieren. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man jetzt so viel Geduld mit den Pius-Brüdern trotz der hartnäckigen Reformverweigerung gehabt hat. Aber ich würde auch sagen, irgendwann muss auch mal Klarheit sein. Deswegen würde ich eher für klare Verhältnisse votieren.
Und dennoch muss man sagen, dass der Vatikan ja durchaus bislang einen hohen Preis gezahlt hat. Also Papst Benedikt hat eine Geste des guten Willens gezeigt, hat die Exkommunikation von 4 Bischöfen zurückgenommen vor fast 20 Jahren. Das ist ihm übel auf die Füße gefallen, weil darunter ein Holocaust-Leugner war. Auch Franziskus, Sie haben es gesagt, ist ihnen entgegengekommen. Zahlt der Vatikan nicht schon viel zu lange einen viel zu hohen Preis für eine dann doch relativ kleine Gruppe?
Ja, ich würde nochmal unterscheiden zwischen Papst Benedikt und Papst Franziskus. Benedikt hat zwar mit der Rücknahme der Exkommunikation der 4 Traditionalistenbischöfe 2009 eine Geste des Entgegenkommens gezeigt, die insofern erstaunlich war, als sie nicht an die Anerkennung der Konzilsdokumente gebunden war. Aber immerhin hat er darauf Wert gelegt, dass man auch in theologischen Fragen eine Einheit erzielt, während Papst Franziskus eher auf pastoraler Ebene quasi im Rahmen des Wärmestroms der Barmherzigkeit auf eine Verflüssigung des eingefrorenen Traditionsverständnisses der Pius-Brüder gesetzt zu haben scheint. Also er hat den Pius-Brüdern quasi erlaubt, die Beichte zu hören und auch die Eheassistenz vorzunehmen und so weiter. Aber der Preis, um auf Ihre Frage einzugehen, ist tatsächlich sehr hoch, weil die Pius-Brüder die ökumenische Öffnung, das neue Verhältnis zum Judentum, den interreligiösen Dialog, aber eben auch ein liberales Demokratieverständnis ganz entschieden ablehnen und damit nicht nur ungleichzeitige Positionen innerhalb der katholischen Kirche vertreten würden, sondern eigentlich auch widersprüchliche. Und deswegen würde ich mit Benedikt schon darauf beharren wollen, dass vor einer vollen Eingliederung der Pius-Bruderschaft eine theologische Klärung erfolgen muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollen sie den Weg ins Schisma gehen.
Wir haben eben schon über Papst Benedikt der 16. gesprochen. Der wird ja oft auch von eher konservativen Kreisen zitiert und gesagt, wie wichtig auch für ihn die Tradition ist. Aber Sie haben eben auch angedeutet, dass Papst Benedikt im Umgang mit den Pius-Brüdern durchaus streng war und hat darauf beharrt, das Zweite Vatikanische Konzil absolut anzuerkennen. Warum ist er da so deutlich?
Ja, in seiner Weihnachtsansprache von 2005 hat er klar Lesarten des Konzils abgelehnt, die er als Lesarten des Bruchs oder der Diskontinuität bezeichnet hatte. Und er hat, was viele seiner Kritiker überlesen, nicht für eine Hermeneutik der Kontinuität votiert, sondern für eine Hermeneutik der Reform, die sich durch ein Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf unterschiedlichen Ebenen auszeichnet. Das mag jetzt abstrakt klingen, machen wir es konkret im Blick auf einen der strittigen Punkte, die Religions- und Gewissensfreiheit. Benedikt hebt darauf ab, dass das, was die Päpste des 19. Jahrhunderts verurteilt haben, keineswegs identisch ist mit dem, was im 20. Jahrhundert durch das Zweite Vatikanum anerkannt wurde. Im 19. Jahrhundert ging es um einen laizistischen, religionsfeindlichen Liberalismus, der meinte, die Gottesfrage aus dem öffentlichen Raum eliminieren zu können. Und im 20. Jahrhundert gab es schon das Verständnis eines liberalen Rechtsstaates, der quasi den Rahmen setzt und garantiert, indem religiöse Akteure ihre Freiheit, ihre Religionsfreiheit aktuieren können. Und selbstverständlich hat das Konzil mit Dignitatis Humanae diese Religions- und Gewissensfreiheit anerkannt, übrigens auch in Entsprechung zum Offenbarungsverständnis in De Verbum, wo eben nicht mehr instruktionstheoretisch Offenbarung als ja, gehorsam aufzunehmende Weisung verstanden wird, sondern als freie Selbsterschließung Gottes, die eben die Freiheit des Adressaten voraussetzt, sodass Offenbarungsverständnis und Religionsfreiheit hier eine Korrespondenz eingehen. Das muss man ganz klar gegenüber den Pius-Brüdern verteidigen. Eine Verzerrung der Religionsfreiheit im Rahmen eines katholischen Staates mit entsprechender Sittenpolizei, das ist nicht entsprechend zu dem, was quasi das kommunikationstheoretische Offenbarungsverständnis von De Verbum grundgelegt hat. Das sind Detailfragen, die sind aber wichtig. Das steht alles im Hintergrund der Debatte.
Sie haben schon Papst Leo erwähnt. Der ist ja Kirchenrechtler von der Ausbildung her. Das waren die drei Vorgänger vor ihm nicht. Glauben Sie denn, dass es jetzt auch ein bisschen so ist, dass die Pius-Brüder ein wenig den neuen Papst, der noch relativ neu ist, noch kein Jahr im Amt, ein bisschen testen wollen, wie weit sie gehen können? Und dass dann vielleicht Leo sagt, bei aller Verbindlichkeit und Freundlichkeit, die er ja an den Tag legt, es gibt eine Grenze und jetzt ist Schluss?
Ja, der Generalobere der Pius-Bruderschaft Pagliarani hat ja die Kommunikationsverhältnisse offengelegt. Er hat an Papst Leo geschrieben, keine Antwort erhalten, dann nochmal an Kardinal Fernandes. Also da steckt schon auch eine gewisse Enttäuschung zunächst drin, nicht sofort beachtet worden zu sein. Erst mit der Androhung, Bischofsweihen vorzunehmen, ist quasi der Heilige Stuhl jetzt sehr schnell aktiv geworden, weil eben hier das Gespenst des Schismas am Rand aufscheint, was eben ein Problem ist. Und jetzt ist es gewissermaßen offen. Also Papst Leo ist unter Druck gesetzt worden, aber durch die Antwort, dass die Pius-Bruderschaft keine Chance sieht, die Lehrdifferenz zu klären und sie milde darum bittet, die Bischofsweihen doch zu dulden. Also ist zumindest die Erwartung klar, Pius-Bruderschaft möchte eigentlich die Bischofsweihen vornehmen können, ohne den Weg ins Schisma zu gehen. Und sie machen darauf aufmerksam. Es scheint mir eher eine kosmetische Sache zu sein, dass sie im Hochgebet den Namen des Papstes ja nach wie vor erwähnen. Also sie zielen eine Verlängerung der Grauzone an, die unter Papst Franziskus schon mehr oder weniger eingekehrt ist. Meines Erachtens müsste Papst Leo, der ja ausdrücklich vor kurzem gesagt hat, dass für sein Pontifikat die Orientierung an den grundlegenden Weichenstellungen des Zweiten Vatikanischen Konzils leitend sein solle, müsste er hier auch für Klarheit sorgen. Und falls es also im Juli 26 dazu kommt, dass die Pius-Brüder ihre Bischöfe weihen, sie sich durch den Akt selbst exkommunizieren und dadurch den Weg ins Schisma gehen und dieses Schisma auch vom Heiligen Stuhl quasi formell als solches qualifiziert wird, dann wäre eben vorstellbar, wie 1988 auch geschehen, dass ein großer Teil der Pius-Bruderschaft in die Petrus-Bruderschaft übergeht, weil vielen innerhalb der Pius-Bruderschaft der Weg ins Schisma eben auch nicht genehm ist. Sie wollen unter dem Dach der katholischen Kirche bleiben.
Genau, das ist der Unterschied. Die Petrusbruderschaft ist natürlich auch sehr traditionell orientiert, ist aber dennoch, wie Sie sagen, unter dem Dach der katholischen Kirche. Sie haben eben schon angesprochen, die Duldung von Bischofsweihen. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass Papst Leo Kirchenrechtler ist und dass man Bischofsweihen duldet, die eigentlich unerlaubt sind. Ist das wirklich ein realistisches Szenario?
Nein, ich halte das für ein problematisches Szenario. Also mit den Bischofsweihen ohne päpstliches Mandat begehen nach dem Kirchenrecht die Piusbrüder den Akt der Exkommunikation. Also die ziehen sie sich dadurch, dass sie diese Weihen vornehmen, selber zu. Das müsste dann, finde ich, auch Konsequenzen haben, wie 1988 ja im Übrigen auch. Das heißt eben auch, der Status verändert sich. Also was 2009 geschehen ist, die Rücknahme der Exkommunikation, das wird dann gewissermaßen wieder zurückgenommen und das Schisma ist da. Und dann sollte man, so schmerzlich es für alle ist, die sich um die Einheit der Kirche sorgen, dann doch klare Verhältnisse schaffen.
Herr Professor Türk, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.